Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Das Klimapaket der Bundesregierung wurde von so ziemlich allen Wissenschaftlern und Umweltverbänden in Bausch und Bogen kritisiert. Ein paar Verbände waren allerdings ziemlich zufrieden damit. Die unternehmernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel und der Verband der Autoindustrie, wie auch viele Autohersteller selbst. Schaut man sich die Reaktionen in den Medien an, wird ziemlich klar, warum.
Ich höre, dass die Pendlerpauschale angehoben werden soll. Das ist wirklich Unsinn, weil damit ja belohnt wird, lange Wege zu fahren.
Tanken wird teurer, damit weniger Menschen Auto fahren. Gleichzeitig werden viel Fahrer durch eine höhere Pendlerpauschale finanziell entlastet. Frage: Warum sollte man dann fürs Klima auf das Autofahren verzichten?
Ganz einfache Rechenaufgabe, weil der Pendler dann auch die Möglichkeit hat, beispielsweise auf ein energiesparendes Fahrzeug umzusteigen. Und er hat dieselbe Pendlerpauschale wie vorher auch. Er kann sich ausrechnen, was er mehr hat.
Wenn man gleichzeitig 57 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen ausgibt, ich nenne mal nur das Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg und so weiter, und an diesen klimaschädlichen Subventionen nichts macht, ja, dann heben sich die Effekte natürlich in gewisser Weise gegenseitig auf.
Ja, da drängt sich natürlich irgendwie die Frage auf, ist das Auto, auch wenn es ums Klima geht, sakrosankt? Ist eine Politik, die Autofahren wirklich teurer macht und für ein Umdenken und Umlenken sorgt, in Deutschland undenkbar? Und ist das vielleicht auch gut und richtig so, wegen der nationalen Bedeutung der Autoindustrie? Darüber möchte ich heute in der Streitkultur diskutieren, und zwar mit Ulf Poschardt, Chefredakteur der Weltgruppe und leidenschaftlicher Autofahrer. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Und mit Tina Velo, sie ist Klimaschutzaktivistin von der Gruppe Sand in Getriebe, Autokritikerin, die vor einigen Wochen auch die IAA mit der Gruppe gestört hat. Hallo.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide eine knappe Minute Zeit, um Ihren Standpunkt klarzumachen. Dann geht es in den Austausch der Argumente. Frau Velo, ist das Auto in Deutschland sakrosankt?
Ja, leider, wenn man die sehr mächtige Autolobby fragt und wenn man sich das Verkehrsministerium anguckt, scheint das Auto sakrosankt zu sein. Aber natürlich kann das Auto angesichts einer Klimakrise und angesichts der Bedrohung unserer Lebensgrundlagen und angesichts nicht sinkender Emissionen im Verkehrsbereich nicht mehr heilig sein. Und natürlich müssen wir auch dort Maßnahmen ergreifen, die dort ganz, ganz schnell die Emissionen senken und darüber hinaus auch unsere Mobilität gerechter und ökologischer gestalten, Städte lebenswerter machen. Insofern müssen wir da ganz dringend dran. Und das, was jetzt im Klimapaket beschlossen worden ist, ist einfach ein Armutszeugnis.
Herr Poschardt, Ihre Entgegnung?
Also wir haben viele Schnittmengen. Ich glaube auch, wir brauchen eine Mobilitätswende, wir brauchen eine Verkehrswende. Das Auto ist natürlich nicht sakrosankt, und wenn ich mir sozusagen ein derart ketzerisches Intro mit dem Motorengeräusch sozusagen als Störgeräusch drunter gelegt, dann ist ja vollkommen klar, wie das hier medial eingeordnet wird. Also im Gegenteil.
Ich dachte, das gefällt Ihnen vielleicht sogar.
Ja, ich meine, mir gefällt sowas, aber ich weiß ja die Intention und warum man das macht. Das ist ja so, man versteht die anderen Stimmen kaum. Autos sind ein Störgeräusch. Das Auto ist nicht sakrosankt. Wir sollten über alles in einer säkularen Gesellschaft total nüchtern sprechen können. Und natürlich, nur um mal so einen kleinen Cliffhanger hier abzuräumen, ich finde die Erhöhung der Pendlerpauschale absurd. Ich bin für die Abschaffung der Pendlerpauschale. Ich bin gegen die Subventionierung des Diesels und glaube trotzdem, dass es ein vernünftiges Miteinander zwischen Autofahrern, Radfahrern, Klimaschützern und überzeugten Neoliberalen wie mich gibt.
Jetzt haben Sie mir schon ziemlich viel Wind aus den Segeln
ich
genommen.
Ich weiß, das muss doch einfach sein, damit wir hier nicht so eine absurde Diskussion
mir
führen.
Mir noch nicht, keine Sorge.
Lassen Sie jetzt trotzdem noch mal ganz kurz über das Thema Pendlerpauschale reden. Wie ist das zu erklären, Herr Poschardt, dass Autofahren für Leute, die viel Geld haben und große, verbrauchsstarke Autos fahren, günstiger wird?
Ja, also ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Realpolitik mit den Schwierigkeiten zu tun hat, dass sie mit vielen Millionen Menschen und deren Interessen und Bedürfnislagen in irgendeiner Form klarkommen muss. Ich bin ganz klar der Meinung, dass man mit Roadpricing und Abschaffung aller umweltschädlichen Subventionen schon mal in die richtige Richtung gehen könnte. Das ist aber mit Volksparteien Stand heute so nicht möglich. Insofern hat man versucht, die kommenden Kosten, die durch den Klimaschutz auf jeden Fall auf jeden Zug kommen werden, sozial abzumildern. Auch wenn mir das große Verständnis dafür fehlt, kann ich nachvollziehen, warum die Politik glaubt, es so machen zu müssen. Und die interessantere Frage ist ja nur, wenn die Grünen, die ja immer als Oppositionspartei sehr radikale Forderungen zum Teil auch aus den Bewegungen unterstützen, wenn sie an die Macht kommen, wie das so aussieht. In diesem Interview von Robert Habeck, das man besser hören könnte auf Welt.de, übrigens können Sie es nochmal ohne Motorengeräusche anhören, wird er nämlich gefragt, wie sieht denn die Grünen, wie sieht er denn die Pendlerpauschale?
Er versteht sie ja nicht.
Dass er sie nicht versteht, spricht sehr für ihn. Er sagt, natürlich muss die Pendlerpauschale bleiben. Und es geht ihm nur darum, dass diese Erhöhung schwierig ist. Kurzum, das ist Realpolitik. Ich würde es mir anders wünschen. Ich glaube, das Autofahren muss teurer werden. Ich glaube, die Nutzung des städtischen Raums, auch da bin ich mit Frau Velo ganz einer Meinung, so wie die Städte im Augenblick autogerecht zum Teil gedacht werden, ist es nicht lebenswert für alle. Ich glaube nur, es gibt einen guten Mix, wenn alle Tassen im Schrank lassen und vernünftig und weniger emotional über die Sachen reden.
Nochmal ganz klar, also Sie sind für eine Abschaffung der Pendlerpauschale.
Abschaffung Pendlerpauschale, Abschaffung Dieselsubvention. Abschaffung des Kerosinprivilegs, auch da. Ich bin für alle Subventionen, ich finde alle Subventionen im Zweifelsfall weg. So sind wir Neoliberalen und natürlich erst recht, wenn wir so eine Umweltthematik haben mit den umweltschädlichen Subventionen.
Frau Velo, auch Sie für eine Abschaffung der Pendlerpauschale oder sind Sie entgegen meiner Vermutung jetzt doch eher dafür?
Ich glaube tatsächlich, dass wir es mit so einer einfachen oder vermeintlich einfachen Hebel noch lange nicht gelöst haben. Und ich würde ganz gerne nochmal einen Begriff aufgreifen, den Herr Poschert jetzt mehrfach genannt hat, den der Realpolitik. Ich glaube, was allem vorangestellt werden muss, ist, dass wir beginnen müssen, realistische Politik für das Klima zu machen. Und das heißt de facto, dass wir weniger Autos brauchen. Und das, was Herr Poschert in seinem Eingangsstatement so beschrieben hat, von wegen, alle könnten friedlich nebeneinander gut koexistieren. Wir haben ja im Moment eine absolute Privilegierung des Autoverkehrs. Wir haben eine absolute Abhängigkeit vom Auto. Viele Menschen können sich gar nicht mehr anders bewegen. Und das betrifft vor allem die Pendler und Pendlerinnen, die gar nicht mehr anders zu ihren Arbeitsstätten kommen und Menschen, die sonst keine Teilhabe mehr an einem gesellschaftlichen Leben haben. Wir brauchen also eine Politik, die zuallererst Alternativen zum Auto aufbaut und das Auto vor allen Dingen in Städten gezielt zurückdrängt. Wir brauchen eine realistische Politik fürs Klima, die wirklich dafür sorgt, dass wir weniger Emissionen haben, und dafür nutzt die Erhöhung der Pendlerpauschale nicht. Plus, wir brauchen natürlich eine gesteuerte Politik, die auch einen sozialen Ausgleich mitdenkt, und das ist ja das perfide im Moment auch an der Erhöhung der Pendlerpauschale, dass vor allen Dingen die höheren Einkommensklassen davon profitieren. Die Krankenschwester, die sich die Miete in der Stadt nicht mehr leisten kann und weit irgendwie zu ihrem Arbeitsplatz pendeln muss, die profitiert überhaupt nicht davon, weil sie so wenig verdient, der Chefarzt aber schon. Also die ganze soziale Komponente ist damit überhaupt nicht gemacht. Plus, was wir auch noch überhaupt gar nicht diskutiert haben, auch die Frage, welches Verkehrsmittel ich nutze und wie groß mein Auto zum Beispiel sein sollte, wird gerade von der Politik auch überhaupt nicht gesteuert.
Werden wir gleich nochmal besprechen.
Also es gäbe viele andere Hebel, die einen sozialeren Ausgleich schaffen würden, die vor allen Dingen auch die unteren Einkommensklassen nicht belasten würden. Und da bin ich ganz sicher nicht bei Herrn Poschert. Wir brauchen sehr viel politische Regulierung, vor allen Dingen, wenn es um die Rettung des Klimas angeht und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen.
Frau Velo, lassen Sie uns auch da noch mal kurz bei der Pendlerpauschale bleiben. Also wie könnte man eine Alternative schaffen? Also wir sind uns hier alle am Tisch sicher, das, was beschlossen wurde, ist Unsinn, schadet eher den ärmeren Menschen. Was wäre die Alternative für die Brandenburger?
Ich weiß nicht, also wir sollten jetzt hier nicht diese Sozialromantik, ich finde ja sehr hübsch, dass Chefarzt versus Krankenschwester, dass das immer so, wie ich finde, auf eine scheußliche Art instrumentalisiert wird. Es geht doch, wir wollen ja das Klima retten. Und deswegen ist es jetzt weniger eine soziale Frage auf dem ersten Blick, sondern einfach zu sagen, was würde denn dazu führen, dass so eine Verkehrswende funktioniert? Die Pendlerpauschale schafft falsche Anreize. Und das Soziale würde ich jetzt erstmal ausklammern, sondern es muss doch in dieser Diskussion darum gehen, wenn das Auto sagt, doch sankt ist, wie geht das richtigerweise? Und da bin ich sehr neugierig, Frau Velo. Wie sieht denn ein Verkehrskonzept für die Krankenschwester aus?
In Brandenburg und nicht in der Stadt erstmal.
Ja, in Brandenburg,
okay.
Oder
Herr
wo auch immer.
Zunächst einmal, Herr Poschert, zunächst einmal, Sie haben ganz eindeutig das Ausmaß der Klimakrise überhaupt nicht verstanden.
Woran machen Sie das fest?
Die Klimakrise,
das
erkläre ich Ihnen gerne. Wenn Sie mich ausreden lassen, dann erkläre ich Ihnen das sehr gerne. Das mache ich daran fest, dass Sie gerade gesagt haben, Sie wollen das Soziale ausklammern. Die Klimakrise ist keine ökologische Frage. Die Klimakrise ist die größte soziale Krise, vor der die Menschheit je gestanden hat. Diejenigen, die am allerwenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, und das meine ich sowohl auf Deutschland bezogen als auch global bezogen, werden am allermeisten unter den Folgen zu leiden haben. Das heißt, wir haben es mit einer sehr, sehr großen sozialen Frage zu tun und deshalb müssen wir sie sowohl ökologisch als auch sozial betrachten. Etwas auszuklammern aus dieser Frage heißt für mich einfach nur, dass Sie die Klimakrise nicht verstanden haben. Und zurück zu Ihrer Frage. Ich habe es schon gesagt, wir brauchen Alternativen. Wir brauchen einen massiven Ausbau des Nahverkehrs, der muss auch günstiger werden, der muss klar subventioniert werden. Leute müssen sich anders bewegen können. Das Auto muss durch verschiedene Maßnahmen gezielt zurückgedrängt werden. Und tatsächlich, wenn wir zum Beispiel der Krankenschwester zurückkommen, ich erwähnte das Beispiel, sie kann sich vielleicht die Miete in der Stadt nicht mehr leisten. Natürlich hat das auch was mit einer Mietenpolitik zu tun. Und schon wieder sind wir bei einer sozialen Frage. Wir müssen die Gesamtheit des Problems auch in der Verflechtung sehen und nicht einfach immer nur uns in einen kleinen Punkt aussuchen und glauben, dass wir mit irgendwie einer Erhöhung oder Veränderung der Pendlerpauschale irgendein Problem gelöst haben.
Aber halten Sie
darum
es für,
geht es
aber
doch, die Komplexität des Problems zu erfassen.
Ich will noch mal kurz dabei bleiben. Halten Sie es für realistisch, dass man in 10 Jahren Lösungen für ländliche Regionen hat, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer so gerne als abgehängt bezeichnet wurden?
Also als Sand im Getriebe haben wir ja sehr stark auch den städtischen Raum ins Zentrum gestellt und haben gesagt, hier ist es technisch total einfach. Und da stimmt ja sogar Herr Poschert mir zu, dass die Autos da sehr viel leichter und schneller zurückzudrängen werden. Ich würde schon sagen, im ländlichen Raum müssen die Konzepte anders aussehen und da müssen wir auch wirklich verdammt kreativ werden. Nur, wir haben ja auch jetzt schon die Situation, dass ländliche Räume, dass dort auch jetzt schon sehr viele Menschen gar nicht mobil sind. Also ich denke an meine Großeltern, die zu alt sind, um Auto zu fahren, die sind de facto einfach gar nicht mehr mobil. Junge Menschen sind nicht mobil. Menschen, die sich kein Auto leisten können, sind nicht mobil. Ja, wir brauchen auch dort Konzepte von, ich weiß es nicht, Rufbussen, Fahrgemeinschaften, auch wieder ein Ausbau von Schienennetz etc. Auch im Zusammenspiel mit der Digitalisierung. Und ich glaube schon, dass wir als Menschheit und auch als deutsche Gesellschaft intelligente Lösungen finden können, damit Leute tatsächlich gerecht mobil sind, was ja jetzt schon nicht der Fall ist.
Herr Poschert, überzeugt Sie das?
Nö, nicht richtig. Aber ich finde, also A, die Sprechposition von Frau Velo und dieser Handvoll von Aktivisten, für die sie spricht, ist ja sowieso ein großes Fragezeichen. Aber geht halt in so ein Medienklima, in dem
sie
jeder...
Sie müssen überhaupt nicht herablassen werden,
ne,
Herr Poschert. Gar keinen Grund für, nee.
Ich will das ja nicht herablassen, sondern ich frage einfach nur, das ist eine ganz, wenn Sie so wollen, eine marxistische Frage, was repräsentieren Sie denn mit dem, was Sie sagen? Und 2 Aktionen zu IAA machen Sie für mich noch nicht zum großen Shareholder in dieser Debatte. Und ich komme ja gerade von der Brücke mit Extinction Rebellion. Da sitzen vielleicht 50 Leute und blockieren den ganzen... Also die Repräsentation von wem auch immer, was auch immer, das ist mal sozusagen nur an der Seite. Ich finde bemerkenswert in Ihrem Tonfall, Sie haben es nicht verstanden. Also, wenn ich es nicht verstehe, können Sie es zurückführen auf eine Verbohrtheit oder aber, dass das, was Sie gerne als Konsens verstanden haben wollen von allen Menschen, einfach keiner ist. So, Ad 1. Ad 2, bin ich ja schon wieder total bei Ihnen, wenn es darum geht, wie organisieren wir funktionierende Alternativen zu dem, was im Verkehr nicht funktioniert und wie verhindern wir, dass ländliche Regionen abgehängt werden, wie geht es auch ohne den individuellen Nahverkehr? Und natürlich gibt es sehr gute Beispiele in anderen Ländern, wo man geschafft hat, auch den ländlichen Raum mit einer klugen Verbindung von öffentlichem Nahverkehr, Schienennetz, Bussystemen, etc. anschlussfähig an alle urbanen Zentren oder auch kleinere regionale Zentren, wo die Klinik, der Arzt, der Biomarkt ist. Das ist keine Rocket Science. Ich glaube, es muss unbedingt in dieser Richtung schnell ein vernünftiges Nahverkehrsnetz ausgebaut werden. Wir sehen im Berliner Raum, dass selbst einfachste S-Bahn-Entscheidungen 10 bis 20 Jahre brauchen. Also da bin ich, wie immer, ich bin ja für Speed, möglichst schnell, möglichst viele richtige Entscheidungen. Dann, glaube ich, kann man marktwirtschaftlich große Anreize schaffen, um mit Bussen mit der neuesten AI, also mit Artificial Intelligence, Kleinbussysteme zu machen mit neuen Mobilitätsanbietern, die das auch schon versuchen.
In Hamburg gibt es das schon.
Genau, in Hamburg gibt es das schon, aber wir hatten den CEO von Uber da. Natürlich ist das auch ein großer Markt und wenn Sie so wollen, Sie sprechen von Subventionen, ich ja eher nicht so gerne, aber man kann Anreize schaffen, um dann marktwirtschaftliche Lösungen zum Funktionieren zu bringen. Und was die große soziale Frage betrifft, ist doch ganz einfach. Wenn Sie Klimaschutzbeauftragte von wie viel 100 Leuten auch immer glauben, dass man mit der Klimafrage auch gleich alle sozialen Verwerfungen lösen kann, dann wird das das Land ruinieren. Wenn Sie glauben, dass Ihre Appelle, die soziale Frage jetzt zu einer Hauptfrage des Klimaschutzes zu machen, wenn wir die in Deutschland in der aktuellen Verfasstheit unserer Industrielandschaft sehen, dann wird das zu Hunderttausenden von Verlusten von Arbeitsplätzen führen. Und dann können wir gerne über die sozialen Konsequenzen von sowas sprechen.
Wo Sie die Arbeitsplätze ansprechen. Also ist es so schwer, Politik gegen das Auto zu machen, weil man immer mit diesen Arbeitsplätzen auch argumentiert?
Ich glaube, man muss sie ernst nehmen. Wir sehen in Baden-Württemberg, wie viele Zulieferer, die keine andere Basis für ihr Schaffen haben, als eben die Zulieferung für die aktuelle Autoindustrie, die gehen pleite. Wir haben große Firmen wie Mahle und ZF am Bodensee, die machen Werksschließungen. Ich glaube, jeder Transformationsprozess, auch da bin ich ein ganz nüchterner Marktliberaler, kostet. Jede Veränderung, jede Transformation hat Sieger und Verlierer. Und es geht jetzt einfach nur darum, mit einem gewissen Realismus die Belegschaften mitzunehmen, mit den Gewerkschaften zu sprechen. Und natürlich sieht man ja an dem Beispiel VW, dass die Firmen sich selbst verändern müssen in ihren Angeboten. Und um den Bogen nochmal zu der klugen Überlegung von Frau Velo mit dem öffentlichen Nahverkehr. Natürlich könnte sich ja VW oder Mercedes auch überlegen, ob diese Mobilitätsangebote abseits des Autokaufs etwas sind, was als Geschäftsmodell interessant sind, zum Beispiel um die ländlichen Regionen zu erschließen.
Was sie in der Stadt ja schon machen.
Genau, was sie in der Stadt schon machen. Und wir hatten auch den CEO von Mercedes vor 2 Wochen bei unserem Weltwirtschaftsgipfel in Paris. Und natürlich denken die alle drüber nach. Diese ökologischen Fragen sind den Unternehmen nicht fern. Wir brauchen einen vernünftigen Übergang mit Zeit und Augenmaß. Und dann kriegen wir das auch alle ein ohne Hysterie.
Okay, dann würde ich jetzt gerne mal einhaken, Herr Poschert. Verschiedene Punkte. Mit Zeit. Das Problem ist, erstens, wir haben keine Zeit.
Wir haben
hatten
alle
jetzt eine Jahrzehnte Zeit. Herr Poschert, ich habe Sie jetzt lange aussprechen
lassen. Wir haben ja 6 Minuten.
Ich würde Sie
noch
einfach um den gleichen Respekt bitten. Vielen Dank. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir haben die letzten Jahrzehnte gewusst, worauf wir gerade zusteuern mit Tempo 180. Es wurde zu wenig gemacht und deswegen müssen die Maßnahmen jetzt noch drastischer sein. Sie haben mich gefragt, für wen ich eigentlich spreche. Ich spreche nicht nur für eine soziale Bewegung, die dafür gesorgt hat, dass das Thema Verkehrswende endlich auf den Tisch gekommen ist, indem wir nämlich massive Proteste gesorgt haben. Ich spreche auch für eine Generation, die seit über einem Jahr auf die Straßen geht. Ich spreche für den Erhalt meiner und unserer Zukunft. Und was Sie für jetzt schon wieder mit der Verteidigung des freien Marktes. Der freie Markt hat uns überhaupt erst in diese Krise geführt und hat bisher leider überhaupt nicht dafür gesorgt, diese Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und wenn wir zum Thema Mobilität nochmal zurückkommen. Ich glaube schon, dass wir vor allen Dingen nach Lösungen suchen sollten, die Mobilität für alle gerecht anbietet. Mobilität muss als ein Teil der sozialen Daseinsvorsorge gesehen werden und nicht mehr als ein profitables Geschäft. Darum geht es ganz klar. Und wenn Sie die Beschäftigten ansprechen, natürlich ist das ein ganz zentraler Punkt. Und das haben wir auch als soziale Bewegung auch immer sehr, sehr stark gemacht. Wir sind auch mit den Beschäftigten in Kontakt. Und da geht es nochmal darum, die Komplexität der Frage zu verstehen, die Beschäftigten mit ins Boot zu holen. Da gebe ich Ihnen sogar recht. Und auch zu gucken, wie diese Beschäftigten als Teil einer Verkehrswende neu integriert werden. Weil das dürfen nicht die Leute sein, die unter dieser Verkehrswende zu leiden haben. Wir brauchen eben eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Und da müssen wir dann, da bin ich wieder bei der Krankenschwester, ja, da müssen wir dann auch darüber reden, warum ist die Krankenschwester eigentlich so bezahlt, so schlecht bezahlt und so unterbewertet.
Wir kommen vom Thema ab, Frau Wedel.
Die wir brauchen. Wir reden von einer großen gesellschaftlichen Transformation, für die wir jetzt sehr drastische Schritte eingehen müssen, weil wir es jahrzehntelang verpasst haben.
So, jetzt möchte ich nochmal ein anderes Fass aufmachen und nochmal beim Klimapaket und beim Auto bleiben. Wir haben viel über das Auto diskutiert, viel über soziale Fragen. Es gibt jetzt einen CO2-Preis, haben wir auch schon angerissen. So gering wie der ist, wird er einen geringen steuernden oder gar keinen steuernden Effekt haben, wenn er auf dem Niveau bleibt. Herr Poschert, gilt das auch für alle anderen Bereiche, wo für CO2 Geld bezahlt werden soll oder auch eben nicht? Industrie, Energiewirtschaft. Energiewirtschaft ist für fast 40% der CO2-Emissionen verantwortlich. Also wird das auch dort keinen Effekt haben?
Jein. Also ich glaube, dass die CO2-Bepreisung, so wie wir sie jetzt haben, nur der Einstieg in eine grundsätzliche Bepreisung von CO2 betrifft. Das heißt, das kann man nach oben skalieren, je nach konjunktureller Lage. Ich glaube, dass alle CO2-Emittenten natürlich ihren Beitrag dazu leisten müssen. Wir haben ja in Deutschland absurderweise eine Energiewende gemacht. Die AKWs kann man wieder hochfahren. Dann kann man diese bescheuerten Kohlekraftwerke runterfahren, die einfach die größten Dreckschleudern überhaupt sind. Aber da haben wir uns ja selber in eine Bredouille gebracht. Wir werden, wenn wir die Energiewende weiterhin so betreiben, wie wir sie betreiben, dann einfach schön Atomstrom aus Tschechien, Frankreich und Österreich bekommen, wenn es bei uns so nicht richtig hinhaut. Aber auch
man
da
könnte auch Gaskraftwerke.
Ja, Gas. Ja, ich will. Also, wir sind ja hier so etwas polemisch unterwegs. Ich will nur sagen, die Kohlekraftwerke, und da geben mir auch Wissenschaftler recht, wenn ich mit ihnen spreche. Sie kennen die Zahlen, die sind schockierend, was die an Dreck rausblasen. So, und da ist natürlich die Energiewende, so wie wir sie vollzogen haben, erstmal vor dem Hintergrund großes Problem. Ich würde aber gerne noch etwas philosophischer werden, was die Mobilitätswende und andere CO2-Emissionen betrifft. Ich finde die grundsätzlich großartige Frage, die Fridays for Future und Greta gestellt haben, ist unsere Art zu leben grundsätzlich etwas, was wir problematisieren müssen? Abseits von sozialen Fragen, also um Frau Wielos Klischees zu bedienen, für den Chefarzt genauso wie für die Krankenschwester, konsumieren wir zu viel? Ja. Haben wir zu viel unsinnigen Konsum? Ja. Haben wir zu viel Mobilität? Ja. Fliegen wir wegen jeder bescheuerten Veranstaltung irgendwo hin, wenn man es sich leisten kann? Ja. All diese Fragen, ich glaube, die Role Models wie Greta und Luisa und andere werden zeigen, dass es zeitgenössischer ist, sich darüber mehr Gedanken zu machen als vorher. Diese Art von Conspicuous Consumption ist falsch. Und auch da kann man sehr schöne bürgerliche Traditionen pflegen. Das ist nämlich die des mündigen Konsumenten. Diese Frage muss politisch gelöst werden. Und da muss man an der einen oder anderen Stelle auch industriepolitisch aktiv werden. Aber die viel interessantere Frage ist doch, inwieweit in der Gesellschaft sich durchsetzen lässt, dass man anders konsumieren und leben will künftig. Und zwar nicht aus Verzicht, sondern weil ein Leben mit weniger an vielen Punkten einfach mehr an Lebensqualität bedeutet.
Ich könnte mir vorstellen, da gibt es jetzt auch Zustimmung bei Ihnen, Frau Wielow.
Jein. Auch da wieder würde ich sagen, dass die Gesamtheit des Problems nicht wirklich erfasst worden ist, weil natürlich können wir nicht die Klimakrise allein dadurch lösen, dass einzelne Leute jetzt ein bisschen weniger konsumieren.
Habe ich nicht gesagt.
Da will ich auch nochmal daran erinnern, dass der Konsum und vor allen Dingen auch der CO2-Abdruck von Einzelpersonen vor allen Dingen vom Geldbeutel abhängig ist. Und je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr CO2 produziere ich. Wieder sind wir auch bei einer großen sozialen Frage. Und beim CO2-Preis, da sind wir uns, glaube ich, schon einig, das ist einfach lächerlich, weil erstens ist er einfach viel zu niedrig. Deswegen hat er einfach überhaupt gar keinen steuernden Effekt. Und gerade wenn wir uns jetzt nochmal zum Thema Verkehr zurückkommen, da ist es einfach so, dass die Auswirkungen auf den Spritpreis, die sind geringer als die Tagespreisschwankungen. Was Herr Poschert jetzt irgendwie gesagt hat, das kann man irgendwie schön anpassen und an die konjunkturellen Schwankungen anpassen. Das ist natürlich Blödsinn, weil wir müssen das natürlich vom Klima abhängig machen und davon abhängig machen, wie viel CO2 wir uns eigentlich noch erlauben können zu emittieren. Wir müssen doch es politisch so regeln und so steuern, dass die ökologische Option immer auch die günstige Option ist. Und ich will überhaupt nicht hier diesen Verzichtsdiskurs aufmachen. Also Sie klingen ja fast schon wie Nico Pech, der sagt, ach ja, ein bisschen weniger. Das ist halt auch aus einer verwöhnten Oberklasse-Schicht, kann man das schön sagen. Ach ja, mir geht es ja auch so viel gut, seitdem ich irgendwie nur noch zweimal im Jahr nach Mallorca fliege und nicht mehr dreimal.
Nach diesen Vorwürfen muss ich Herrn Poschert doch nochmal das letzte Wort geben.
Ja, also ich finde, ich komme ja sozusagen als 68er-Kind aus einer linken Denkschule, und die Linke, die ich noch gut in Erinnerung war, eine, die sehr aufgeklärt und rational und auch logisch denken konnte. Und wenn Sie jetzt auf der einen Seite sagen, und ich bin bei Ihnen, natürlich hat der CO2-Abdruck und auch das Konsumverhalten mit den ökonomischen Möglichkeiten zu tun, müssten Sie eigentlich ein Interesse haben, dass gerade der Chefarzt, der vielleicht in der Lage ist, zu einer Hochzeit von Freunden nach Valencia zu fliegen und 3 Wochen später zum Golfen nach Teneriffa, nur um ihm ein paar Klischees zu servieren, dann müssen Sie doch besonders interessiert daran sein, dass diese Leute, die eine Verantwortlichkeit und eine Mündigkeit haben, was ihren Konsum betrifft, besonders viel über sich nachdenken und wie sie konsumieren. Politisch ist es, dass wir sowohl an die Mündigkeit der Bürger appellieren und gleichzeitig vernünftige realpolitische Entscheidungen treffen. Beides gehört zusammen. Es gibt kein Entweder-Oder, nur ein Und.
Und das war die Streitkultur. Zu Auto und Klimaschutz ist das Auto sakrosankt, haben wir diskutiert mit Ulf Poschardt, Weltchefredakteur, und der Anti-Auto-Aktivistin Tina Velo. Danke fürs Zuhören und danke fürs Diskutieren. Mein Name ist Manfred Götzke. Noch ein schönes Wochenende.